Lasst uns Gottes Wort betrachten. Mein Predigtthema heute dazu lautet: Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft. Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft. Ich hoffe, dass du an diesem Thema interessiert bist. Vielleicht fragst du dich ja, woher kommt mein Glaube? Ist es richtig, wie ich glaube? Oder sollte ich meinen ganzen Glauben in Frage stellen? Und meiner Meinung nach ist zudem Gottes Kraft auch immer ein interessantes Thema. Wer möchte nicht Gottes Kraft in seinem Leben erfahren? Wie sieht das aus? Wie geschieht das? Ich möchte uns den Predigttext aus 1. Korinther 2, 1 bis 5 vorlesen. Und damit wir den Zusammenhang verstehen, lese ich schon ab 1. Korinther 1, Vers 17. Da haben wir viel zu lesen, aber ich denke, das tut uns gut und da wollen wir uns drüber freuen, über Gottes Wort. Da heißt es: Denn Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele nach dem Fleisch, viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Den Text, den ich vorgelesen habe, der ist ja nicht allgemein formuliert, sondern der ist in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Und deshalb wollen wir uns zu Beginn einmal vor Augen halten, wie Paulus das erste Mal in Korinth bei den Korinthern, den Empfängern dieses Briefes, gewesen war. Und mein erster Punkt zu unserem heutigen Predigtthema lautet: Die Entstehung einer gläubigen Gemeinde in Korinth. Die Entstehung einer gläubigen Gemeinde in Korinth. Auf der zweiten von drei der sogenannten Missionsreisen des Paulus kam er nach Philippi. Viele von uns kennen ja diesen Bericht über den Kerkermeister und das Leiden des Paulus dort durch Schläge und Inhaftierung. In der nächsten Stadt, in Thessalonich, wurde Paulus auch von einem Mob bedroht, so dass er in der Nacht nach Beröa weiterzog. Und auch dort musste er schnell seinen Koffer packen, da die Juden einen Aufruhr gegen ihn anzetteln wollten. Als nächstes kam er dann nach Athen und von dort konnte er, diesmal nicht auf der Flucht, nach Korinth weiterziehen. Und auch dort wurde er von den Juden abgelehnt und musste um seine Sicherheit bangen. Korinth war zudem eine Hafenstadt und war ein Synonym für lasterhaftes Leben. Da trieben sich die gefährlichsten Typen herum. Wie fühlte sich Paulus in dieser Situation? Haben wir uns ja schon mal Gedanken drüber gemacht. Wie hat er das alles so verkraftet? Ich glaube, er war so ziemlich am Ende seiner Kraft, mental und psychisch. Er hätte sich am liebsten in seiner Kammer eingeschlossen und jeden Kontakt mit der Außenwelt gemieden. Aber Jesus erschien ihm in der Nacht und sprach zu ihm. Das möchte ich uns mal vorlesen aus Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Da lesen wir, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wir finden hier Worte wie, fürchte dich nicht. Diesen Zuspruch, ich bin mit dir. Niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun. Und ich denke, das knüpft gewiss an die Erfahrungen an, die er bisher auf seiner Reise gemacht hatte. Dieses Erleben begegnet uns wieder, wenn wir in unserem Text in 1. Korinther 2 lesen. Dort sagt Paulus, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Können wir uns vielleicht nicht vorstellen, aber so fühlte er sich. Der Verkündiger Gottes ist nicht immer so stark, wie man denkt, sondern er ist auch angefochten und angegriffen. Und der Dienst wird auch immer angefochten. Ich musste daran denken, an einen Bericht mal von Ortberg habe ich gelesen, der ist vielleicht bekannt. Als er angefangen hatte zu predigen, passierte ihm das, dass mittendrin plötzlich die Lichter ausgingen und er ohnmächtig wurde. Und das war so am Anfang seines Dienstes und es passierte öfter mal. Hatte den Vorteil, dass die Gemeinde ganz aufmerksam war. Das ist wie so bei so einem Formel-1-Rennen, nicht? Man hofft ja nicht, dass ein Unfall passiert, aber man will auch nicht in dem Moment gerade weggeguckt haben. Und so wartete man darauf, wann er das nächste Mal ohnmächtig wurde. Aber er hat das durchgestanden und hat später noch viel gepredigt. Und wir können dankbar sein für seinen Dienst, den er doch tun durfte. Und von Paulus hier heißt es auch, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Wenn jemand Paulus damals vielleicht das erste Mal gesehen hätte, wird er wohl gedacht haben, oh, das soll der berühmte Paulus sein, ein stiller, geschundener Mann. Gerade in den beiden Briefen an die Korinther schreibt Paulus viel über die Leiden, die er auf seinen Reisen erfahren hatte. Als Paulus von Jesus als Apostel berufen wurde, sagte Jesus zu ihm oder zu seinem Boten, ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Paulus war bereit, auch diesen Teil seiner Berufung anzunehmen. Das fiel ihm bestimmt nicht leicht. Wir haben gehört, was er so erlebt hatte und wer damals mit der Obrigkeit zusammenstieß, der musste sich fürchten. Die Beispiele in Apostelgeschichte zeigen uns, dass immer eigentlich zuerst geschlagen wurde und danach untersucht wurde, ob man schuldig war oder nicht. Paulus lernte auf schmerzhafte Weise, was Jesus an anderer Stelle zu ihm sagte. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus sagt von sich, wenn ich schwach bin, das bin ich stark. Das heißt, wenn meine Persönlichkeit in den Hintergrund tritt, dann kann Gottes Kraft am anderen wirken. Ja, die Entstehung einer gläubigen Gemeinde in Korinth, bei diesem Gedanken sind wir noch immer. Jesu Worte, der Zuspruch in jener Nacht, hatten sich erfüllt. Eine große Gemeinde entstand in Korinth. Aber mit der Zeit entwickelten sich Dinge, die Paulus in der Gemeinde kritisieren und zurechtrücken musste. Wie wir auch über andere Gemeinden des Neuen Testaments lesen, gab es immer wieder Menschen, die sich in der Gemeinde hervortun wollten und Beachtung suchten. Das öffentliche Reden, die Redekunst, die Rhetorik hatte damals einen hohen Stellenwert. Und deshalb begannen die Menschen schon in jungen Jahren mit der Ausbildung in dieser Kunst. Denn die Redekunst wurde Herren der Künste genannt. Und solche Menschen, die das eben von klein an gelernt haben, bekehrten sich auch, wurden in der Gemeinde hinzugetan und versuchten dort mit ihrer Begabung zu glänzen. Andere versuchten sich durch Weisheit hervorzutun. Ihre Predigt bestand aus Redeweisheit, wie 1 Vers 17 es aufzeigt, statt in der Verkündigung Jesu und seiner Person. Ich habe das mal erlebt, wie das ist mit Redeweisheit. Ich habe eine Zeit lang einem Prediger zugehört, bei dem immer so 10 bis 15 Minuten der Predigt vergingen, bis er das erste Mal einen Text aus der Predigt, aus der Bibel angeführt hatte. Und um ein Beispiel zu sagen, wie man mit Redeweisheit predigen kann, nehmen wir zum Beispiel den Bericht, wie Jesus mal über Jerusalem weint. Und dann kann man sagen, dass man auch einmal auf einer Beerdigung war und plötzlich kamen einem die Tränen. Und dann folgt ein langer, fundierter Vortrag über die psychischen Vorteile des Weinens, wie das doch entschlackt und entspannt. Aber man hat nichts dafür gesorgt, dass die Gemeinde etwas über Jesus gelernt hat und das, was da wirklich in diesem Text steht. Also man kann mit Redeweisheit und mit Rhetorik glänzen. Diese Menschen aus Korinth waren stolz und selbstzufrieden, während Paulus sich seiner Schwachheit gerühmt hatte. Sie rühmten sich ihres Wissens und Paulus ermahnt sie deshalb in 1 Vers 31, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir wollen uns jetzt den Versen aus Kapitel 2, 1 bis 5 zuwenden. Ich denke, ich habe euch diese Verse schon ein wenig näher gebracht, indem ich auf das Ergehen des Paulus bei seinem Besuch in Korinth eingegangen bin. In der Elberfelder Bibel begegnen uns in Kapitel 2 zweimal die Worte und ich in Vers 1 und Vers 3. Und ich, sagt Paulus, als ich zu euch kam, und in Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Dadurch gibt er uns schon die Richtung an des Textes. In den ersten beiden Versen sagt Paulus uns, was der Kerninhalt seiner Verkündigung ist. Er predigt nämlich, dass Christus gekreuzigt ist. Er predigt nicht das, was modern, was logisch, was angenehm, was interessant ist, sondern er predigt das, was Gott ihm aufgetragen hat, nämlich die Botschaft, dass Gott seinen Sohn für uns gesandt hat. Mein zweiter Hauptgedanke der Predigt dreht sich deshalb um den Inhalt der Predigt. Der Inhalt der Predigt, darum soll es jetzt schon gehen. Wie schon erwähnt, stellt Paulus ja Jesus in die Mitte. Nicht sich selber durch brillante Rhetorik oder geschliffene Predigt. Er hat sich vorgenommen, so sagt er uns, nichts anderes zu wissen als das Thema Jesus und ihn als gekreuzigt. Was soll das heißen? Dürfen wir nur über das Kreuz Jesu predigen? Dann hätten wir vielleicht nicht viel Stoff. Und wir würden fragen, Paulus, wenn wir nur über das Kreuz Jesu predigen sollen, warum hast du dann so viele Bücher in der Bibel geschrieben? Und soll die Predigt dann monoton klingen, ohne Beweisführung, ohne Beispiele, einfach langweilig und trocken? Das ganz bestimmt nicht. In Kolosser 4, Vers 6 sagt Paulus, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Das soll heißen, dass es doch eine Rede sein soll, die wohl durchdacht ist, die treffend ist. Und wenn wir das Beispiel einer Predigt des Paulus ansehen, stellen wir fest, dass er in der Rede in Athen eine gute, weltgewandte Argumentation hat. Der Inhalt der Predigt, um den es geht, steht in 1 Vers 18, es ist ja das Wort vom Kreuz, wie ich gesagt hatte. Was will dieses Wort vom Kreuz ausdrücken? Nun, dieses Wort vom Kreuz ist nicht aus eigener menschlicher Weisheit entstanden. Keiner hat sich ausdenken können, wie die Trennung zwischen Gott und Mensch beseitigt werden konnte. Der Mensch hat sich zwar schon immer Gedanken gemacht, wie er einen Gott zufriedenstellen konnte. Und deshalb gibt es auch so viele Religionen und Götzen. Aber keiner dieser Wege führte gewiss zu Gott. Gott lehnt menschliche Weisheit als Mittel der Errettung ab. Wir können und konnten uns nichts erdenken, was uns göttliche Gunst gewährt. Der Mensch hat sich etwas ausgedacht, was nicht klappte, und Gott sagte dann: Ich gebe das Leben meines Sohnes, um die Schuld wegen der trennenden Sünde zu bezahlen. Er machte es ganz einfach für den Menschen. Da brauchte der Mensch keine Bezahlung leisten in Naturalien, in Opfern, in Geld, in Zeit, in Aufwand, in Verständnis, in Studium, sondern man brauchte nur daran zu glauben, dass Gott die Schuld für alle Sünden der Menschen durch seinen Sohn am Kreuz bezahlt hat. In Kapitel 1, Vers 21 lesen wir: Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Gott errettet durch die Torheit der Predigt. Das griechische Wort für Torheit erscheint in der Bibel 5-mal und das nur in den ersten 4 Kapiteln des 1. Korintherbriefes. Es heißt so viel wie absurd, Dummheit oder langweilig, ohne Schärfe. Für die Menschen damals und heute ist der Gedanke, dass Gottes Sohn für uns stirbt, zu einfach, um die Lösung eines komplexen Problems zu sein. Paulus sagt in Vers 22, die Juden fordern Zeichen, also so etwas wie der Durchzug durchs Rote Meer, wo Gott dort seine Kraft gezeigt hatte. Dann hätten sie wohl geglaubt. Und die Griechen fordern Weisheit, etwas, worüber man sich die Köpfe heiß reden kann. Aber Paulus predigt den Juden Christus als gekreuzigt. Das ist für den Juden ein Ärgernis, wörtlich vom griechischen Wort her abgeleitet, ein Skandal. Sie haben durch die Verheißung des Alten Testamentes einen Messias erwartet, einen Helden. Und was haben sie bekommen? Ein Mann am Kreuz. Für die Heiden war Jesus ein Verbrecher, denn ein solcher muss er ja gewesen sein, da er am Kreuz stirbt und der dann auch noch den Selbstanspruch hat, der Retter der Welt zu sein. Das war eine Absurdität, eine Torheit für sie. Aber wie sagt der Vers 25 des 1. Kapitels? Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gottes kleinster und unbedeutendster Gedanke ist viel höher als menschliche Weisheit und Kraft. Noch heute hört es der Mensch nicht gern, dass seine Macht und Weisheit, nämlich die sogenannte Wissenschaft, für Gott eine Torheit ist. Die Wissenschaft kommt immer an ihr Ende, manchmal auch sehr schnell. Ich finde es interessant, ich habe in letzter Zeit öfters auch von Physikern gehört, die auch im Studium dann von ihrem Professor gehört haben: Wenn man noch weiterkommen will in den physischen Gesetzen und fragt, warum das so ist, dann muss man bei Gott sein. Anders geht es nicht. Er ist die Antwort auf alle Wissenschaft. Der Mensch will diese Botschaft vom Kreuz nicht hören. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil sie lehrt, dass er als Sünder und als solcher aus eigener Kraft rettungslos verloren wäre. Er hört nicht gern, dass er auf jemand anderes als auf sich angewiesen ist. Aber andere Menschen haben sich auf die Botschaft, auf das Wort vom Kreuz eingelassen. Da sind nicht viele Weise, Einflussreiche und von edler Abstammung dabei. Stattdessen die Törichten dieser Welt, die Schwachen, die aus niederer Herkunft und die Außenseiter, die nichts sind, diese Nichtse, die so behandelt werden oder sich so fühlen. Diese haben durch Gottes Kraft erlebt, dass das Wort vom Kreuz wahr ist. Was predigt Paulus? Wie predigt er das Wort vom Kreuz? Wir können uns dazu ein Beispiel in Apostelgeschichte 26, Vers 22 und 23 ansehen. Dort predigt Paulus vor dem römischen König Agrippa Folgendes. Er sagt, ich bezeuge Kleinen wie auch Großen, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen, also der ganzen Welt damals und auch heute. Auch die Predigt des Petrus dreht sich um das Zentrum. In Apostelgeschichte 3, Vers 18 lesen wir von seiner Predigt, dass er sagt, Gott hat aber so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Ich sprach über den Inhalt der Predigt. Der Inhalt der Predigt dreht sich um Jesus, um seine Person, um das, was er getan hat und heute noch an und in uns tut. Er muss durch den Glauben in unseren Herzen wohnen, sonst gibt es keine Errettung. Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft, so lautet das heutige Predigtthema. Und diese Kraft wird da in einem Menschen wirkbar, wo ein Mensch das annimmt, was Gott dort am Kreuz getan hat, wo Gott bereit war, die Versöhnung dieser Welt in Angriff zu nehmen, wo Gott der Urheber dieser Versöhnung war, die wirklich standfest ist und die wahr ist und auf die man sich verlassen kann. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt der Predigt, der Dienst des Predigers. Da kommen wir zu dem zweiten und ich unseres Textes. Da beschreibt sich Paulus. Er will deutlich machen, der Prediger tritt hinter seine Botschaft zurück. Der Prediger ist nichts. Hier sehen wir seine physische und psychische Verfassung. Schwach, Furcht, Zittern. Seine Predigt war nicht brillant. Paulus weiß, dass man über ihn Folgendes aus 2. Korinther 10, Vers 10 sagt, dass man von ihm behauptet, die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. So hat man ihn eingeschätzt. Ich würde das nicht so unterschreiben, vielleicht ist die Vielbescheidenheit im Spiel. Wir sehen ja bei seinem Reden in der Apostelgeschichte, dass er wohl etwas zu sagen hat. Aber wie gesagt, Paulus ist bescheiden. Er will deutlich machen, dass menschliche Kraft und Redegeweisheit keine geistlichen Resultate hervorbringen können. Nur Gott kann in seiner Kraft geistliche Veränderung bewirken. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 30, durch Gott seid ihr in Jesus Christus. Es ist Gott, der euch durch Christus gerecht gemacht hat, geheiligt, erlöst. Er hat es bewirkt, er allein. Paulus hat das Wort vom Kreuz in menschlicher Schwachheit gepredigt, vielleicht auch mit mangelhafter Rhetorik und wenig schillernder menschlicher Weisheit. Aber Gottes Geist und Kraft haben Veränderungen bei den Zuhörern bewirkt, sodass eine große Gemeinde in Korinth entstanden ist. Da sieht man die Auswirkung von dem, wenn man Gott vertraut und das Wort vom Kreuz predigt. Paulus sagt in Römer 1, Vers 18, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wenn ich mit anderen über meinen Glauben rede, muss ich sagen, dann denke ich oft, dass ich überzeugen muss. Mit Argumenten, mit Logik. Aber es reicht eigentlich, wenn ich bezeuge, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben. In Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das fand ich interessant, habe ich vor kurzem gehört von jemandem, der diesen Text zitierte, der sich auch Mühe machte, Menschen von Jesus zu erzählen und wie es auch für ihn oft so anstrengend war. Und er sich bemüht hat, aber durch diesen Vers hat er sich gesagt, konnte er ruhig werden. Da konnte er in ein Gespräch jetzt immer wieder gehen und sich sagen, mal sehen, was Gott daraus macht. Weil er nicht das Entscheidende ist, sondern Gott, der etwas bewirkt im Herzen der Menschen. Der Prediger, jeder einzelne Christ, steht in der Gefahr, sich zu schämen, dass das Evangelium so einfach ist. Paulus hat gesagt, er schämt sich nicht. Er ist vielleicht dorthin gekommen. Und Paulus muss auch Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 8 mit folgenden Worten ermutigen. Er sagt zu ihm, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen. Timotheus schämte sich nicht nur der Botschaft wegen, die ja für viele so eine Torheit ist und bei einigen nur Spott und Gelächter hervorruft, sondern auch für Paulus, den Boten Gottes, der wie ein Verbrecher inhaftiert ist. Wenn die Leute zu ihm gesagt haben, du glaubst doch auch an diese Lehre wie der Paulus, der da im Gefängnis sitzt, ist er vielleicht ein bisschen schmallippig geworden. Große Probleme nahm Timotheus den Blick auf die einfache Botschaft vom Kreuz, die allein die Kraft Gottes freisetzen kann. Paulus hat einen Entschluss gefasst, wie in Römer 1, Vers 16, wo er sich entschieden hat, sich nicht zu schämen, wiederholt er das in 2. Timotheus und sagt, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Gott ermutigt mich und füllt mein Herz mit seiner Liebe. Darüber freue ich mich jeden Tag. Er schämt sich meiner nicht. In Hebräer 2, Vers 12 lesen wir von Jesus, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Das ist doch eine tolle Sache. Wenn jemand sagt, ja, den Hildebrand, den kenne ich auch, den kannst du vergessen. Dann sagt Jesus, das ist mein Bruder. Und in 11, Vers 16 im Hebräerbrief heißt es auch von Gott. Gott schämt sich nicht, ihr Gott zu sein. Ich freue mich, dass Gott durch seine Kraft, durch den mir geschenkten Glauben in meinem Herzen wohnt. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die sich des Evangeliums Christi nicht schämt, sondern die froh erzählt, was in unserem Herzen, in unserem Leben passiert ist und was uns trägt. Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft. Das möchte uns Gottes Wort heute vorstellen. Wir wollen Gott loben, weil er die Welt errettet hat. Er hat sie nicht allein gelassen, sondern bietet jedem das Heil an und ermöglicht es durch seine Kraft. Wir dürfen in uns wissen, dass unser Glaube aus seiner Kraft kommt. Keine Redeweisheit, keine Redegewandtheit, keine Weisheit, keine Werke können geistliches Leben in uns schaffen. Das geschah nur durch Gottes Kraft und Geist. Und wir sehen ein Beispiel der Kraft Gottes durch die Gemeinde. Durch die vielen wird deutlich, dass die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus im Glauben durch Gottes Kraft angenommen wird. Und an der weltweiten Gemeinde Jesu sehen wir, dass das Kreuz Jesu jeden Menschen verändern und erretten kann. Gottes Kraft ist mächtig zur Errettung und uns zu offenbaren, wie er ist. Ich möchte mit uns noch beten. Ich danke dir, lieber Vater im Himmel, dass wir dich erfahren dürfen durch deine Kraft und durch deinen Geist in unserem Leben. Danke dir, dass du uns errettet hast, dass du uns die Gewissheit geschenkt hast in unser Herz hinein, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir geliebt sind und dass du derjenige bist, der uns jeden Tag doch durchtragen will. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dass wir diesen Blick auf dich nicht verlieren, sondern ihn immer wieder haben, dass wir uns nicht des Evangeliums schämen, sondern dass wir darüber stolz sind, dass wir uns darüber freuen, dass wir es mit Freude weitergeben, dass es so einfach ist, errettet zu werden und dich kennenzulernen. Danke für dieses große Geschenk, das du dieser Welt gemacht hast in deinem Sohn. Amen.
Amen.